Ja, ich hoffe, das letzte Wochenende klingt in deinem Leben irgendwie noch ein bisschen nach. Ich möchte noch danken für alle, die sich ja, so reingegeben haben, die dabei waren. Danke für deine Hoffenheit, danke für dein Ausstrecken nach dem Wirken Gottes. Und ich bin echt berührt für die Impulse, die wir als Gemeinde mitnehmen durften. Das kraftvolle Miteinander. Die Ermutigung. Und ich hoffe doch, dass das irgendetwas von dieser Vision wie uns bleiben, hängen bleiben. Dass wir miteinander sagen, das wollen wir. Da will ich meinen Beitrag leisten. Da bin ich Teil. Ich helfe mit, dass ein kraftvolles Miteinander kann stattfinden kann. Da rechne ich mit euch. Und wegen dem ist das jetzt der Zeitpunkt, dass wir auch über die Risiken und Nebenwirkungen von dem Miteinander reden. Das haben wir nämlich schön ausgeblendet. Aber wer sagt, ich will mehr miteinander, der geht ein beträchtliches Risiko ein. Hast du das schon gemerkt? Nähe, Offenheit hat die Nebenwirkung, dass ich mich verletzlich mache. Dass ich enttäuscht werden kann. Und dann schmerzt es besonders. Ja, ihr Teens, die haben das sicher schon erlebt. Wenn man mit Kollegen unterwegs ist, so auf dieser sicheren Distanz, die coole Fassade in der Schule hat. Die Kollegen haben ja keine Ahnung, wo unsere wahren Ängste und die wirklichen Schwächen sind. Und all die dummen Sprüche, die den ganzen Tag fallen, wäre eigentlich nicht nötig. Und wir können ja nicht sagen, es macht nichts mit uns. Ich bin dagegen, dass man so miteinander redet. Und gleich, zum Glück, haben wir hier unsere Verteidigungsmechanismen, dass das meiste eigentlich so irgendwie an uns abprallt. Aber deine engsten Freunde, die dir viel bedeuten, denen, die du vertraust, und die natürlich unsere Schwächen kennen, weil man in dieser Nähe kann man es gar nicht verstecken. Und soll man auch nicht verstecken, für das hat man ja Freunde, dass man gemeinsam trägt, dass man einander mutigt und so weiter. Aber wenn sich so ein Freund, so eine Freundin gegen uns wendet, dann ist da nicht nur der Schmerz vom missbrauchten Vertrauen, sondern er weiß auch ganz genau, was am meisten weh macht. Was uns am meisten trifft, wenn er unsere Schwächen bloßstellt, mit unseren Ängsten spielt und so weiter. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Das sind Verletzungen, die uns tief treffen. Das sind Verletzungen, die man nicht einfach auf die Seite schieben kann. Das sind Verletzungen, die man manchmal jahrelang mit sich umdreht. Die vielleicht nicht einmal von selber heilen, wo man irgendwie ganz bewusst einen Prozess muss angehen muss, dass das wieder gesund werden kann. Das sind die Risiken und Nebenwirkungen von einem kraftvollen Miteinander. Dass wir enttäuscht und verletzt werden. Und dann sofort wieder Distanz schaffen, wieder den Sicherheitsabstand einführen, womöglich grösser als vorher. Und ich bin so froh, dass das Wort Gottes genau in das hinein, genau in den Beipackzettel, Risiken und Nebenwirkungen, die nicht nur aufführt, sondern das Wort Gottes dort hinein eine Antwort parat hat. Und die wollen wir miteinander heute anschauen. Wenn wir das miteinander erhalten können und wenn wir verletzt, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir es zurückgewinnen können. Ich möchte dich einladen, deine Bibel aufzuschlagen im Epheserbrief, Kapitel 4. Wir lesen Vers 31, 32 und dann noch die ersten zwei Verse vom 5. Kapitel. Und das ist ja auch unser Jahresvers. Gedem haben wir die Karten verteilt, die sind eigentlich seit Anfangsjahr bei uns im Büro. Und es hat mega viel Geduld gebraucht, bis endlich dass es so weit ist, dass ich darüber predigen kann. Epheser 4, 32. Also, ich lese 31 bis 5, 2. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ich glaube, der Globus, den Marianne darüber geredet hat. Und an dem er Freude hat. Du kennst vielleicht den Moment auch, wenn es ein Zeitchen geht, bis zu 20 geht. Hast du das schon erlebt? Mir ist bei diesem Bibeltext genau so gegangen. Ich habe es gelesen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei. Ist ja klar, dass das keinen Platz hat, logisch. Wir können so. Und plötzlich, Ding, zu 20. Fast ein bisschen bleich geworden, nein, ist jetzt übertrieben, aber wirklich so zurückblättert und mich gefragt, wem schreibt das der Paulus überhaupt? Er schreibt das der Gemeinde. Er schreibt das uns, so wie wir am Sonntagmorgen miteinander sind. Das ist ja mega krass. Wie könnt ihr Gemeinde Bitterkeit, wütendes Geschrei, Verleumdung Platz haben. Aber Epheser 4, das Kapitel, wo der Paulus über das Band vom Frieden schreibt, das uns zusammenhaltet, wo er davon schreibt, dass wir ein Lieb sind, dass wir Glieder sind aneinander. Auch das wunderschöne Kapitel schließt ab mit dieser Ermahnung. Wie ist das möglich unter Christen? Dass wir in der Gemeinde so miteinander umgehen. Warum muss man das überhaupt schreiben? Kannst du dir das vorstellen? Bitterkeit, Aufbrausen, Verleumdung, lautes Geschrei. Vielleicht eben genau wegen dem, weil da Menschen sind, die voneinander enttäuscht worden sind. Was sich gegenseitig verletzt haben. Bitterkeit hat doch immer eine Vorgeschichte. Bitterkeit bedeutet, da hat sich etwas angesammelt in mir. Und das hat sich nicht abgebaut. Und es ist das so ein bisschen wie ein Dampfkochtopf, der so ein Zeitchen vor sich her köcherlet. Und ist das auch schon passiert, plötzlich geht das Ventil los. Der explodiert fast. Man lässt fast etwas fallen, wenn man gerade irgendwo dran ist. Plötzlich entweicht mit hohem Druck, aufbrausen, Zorn, wütiges Geschrei. Das ist eigentlich ein Kontrollverlust beschrieben. Und klar, man kann jetzt sagen, das ist doch ein Ephesus, das ist ein Kleinasien. Ja gut, das ist das südländische Temperament, schon klar. Ja, da sind wir Oberländer vielleicht schon ein bisschen mehr, vor allem bei dieser Bitterkeit, dass wir sie uns reinfressen und gegen aussen merkt man es nicht so. Die Explosion ist dann noch ein bisschen zurückgesetzt. Aber Verleumdung, Bitterkeit, Bosheit, hier wird sogar zurückgezahlt. Hier wird sogar ein Rachefeldzug. Weißt du, wenn du mir so kannst, warte nur, das wird dir noch leid tun. Ich kann nämlich auch. Ihr Gemeinde, unter Menschen, die Jesus lieben, ihm nachfolgen wollen. Und es ist nicht nur mehr gemeint, wir kennen das eben aus unseren Freundschaften, wir kennen es sogar aus unseren Familien, wenn du geheiratet bist, aus deiner Ehe. Und es ist nicht einfach bei den anderen. Bitte schau doch mal in dein Leben, wo da Bitterkeit ist. Was die Themen sind, die dich so aufbrausen lassen. Was die stechen, was die triggern. Vermutlich jeder hat etwas gefunden. Aber warum? Warum sind wir hier nicht weitergekommen? Obwohl, dass viele von uns doch schon Jahre mit Jesus unterwegs sind. Ja, ich habe gefunden, zum Einstieg nicht nur einfach den Bibeltext anzuschauen, sondern wirklich den Mechanismus auch ein bisschen zu untersuchen. Weil es ist eigentlich immer der gleiche Knackpunkt. Wenn es darum ging, unser Verhalten zu ändern, heiligen, sagt das Bibel. Es ist immer der gleiche Knackpunkt. Und in unserem Bibeltext heute kann man das wie super demonstrieren. Schaut einmal, wenn wir das noch einmal lesen. Bitterkeit aufbrausend so und hat keinen Platz. Das weiss ich. Und das möchte ich auch nicht. Ich nehme das auch immer wieder vor, freundlich miteinander umzugehen. Aber wie? Wie? Da steht da im Vers 32, seid freundlich. Okay. Mache ich. Seid barmherzig. Jawohl. Vergebet. Gehört dazu, ist klar. So wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und dann fängt es schon an. Okay. Schon klar. Also mindestens so wie Jesus. Ist ja easy. Und dann geht es gerade so weiter. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Geht es noch einfacher? Schließlich seid ihr seine geliebten Kinder. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich nicht das geliebte Kind, sondern bin ich das schwarze Schaf der Familie. Konkret heisst das, alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Schon gut. Kennst du das Gedankenmuster? Dass man die Bibel wieder zuschlägt und denkt, das würde ich gerne alles tun. Ich wäre liebend gern genau so. Wäre super, wenn das eine Beschreibung wäre von mir. Aber es überfordert mich so krass. Ich werde mir so der eigenen Unfähigkeit bewusst. Ich fühle mich so unwürdig. Wie gelähmt. Und wegen dem komme ich gar nicht weiter. Schaut, wir kommen uns so vor. Eine Hürde vor uns, die so mega hoch ist, dass man gar nicht drüber kommt. Geht es dir auch so manchmal? Und ich glaube, vielen geht es so. Und wegen dem kommen wir irgendwie schneller als uns lieb ist in unserem Leben an einen Punkt, wo wir wie resignieren, wo wir froh sind, gut, jetzt ist es wieder mal durchgelesen, jetzt geht es sicher ein Jahr, bis ich hier wieder vorbeikomme und mich wieder schlecht fühle. Dass man auf Durchzug schaltet, wenn uns die Bibel so stresst, mit diesen Ansprüchen, die wir eh nie erfüllen können. Bist du dabei, wenn wir heute tragen, diese Hürden zu überwinden? Glaub mir, das geht. Und wir als Frutigtaler haben es sogar viel einfacher als andere. Weißt du wieso? Weil wir kennen das Gary-Horn-Prinzip. Kennst du das Gary-Horn-Prinzip? Das Gary-Horn war eingeblendet beim ersten Lied. Super gewesen. Ist ein Holländer auf Besuch und du zeigst ihm so ein bisschen das Tal. Das ist das Elsighorn, da kann man Skifahren im Winter. Und das ist das Gärihorn, da gehen wir dann zusammen hinauf. Der macht da grosse Augen. Und du sagst, kein Problem, da kann man mit dem Auto fast bis ganz nach oben. Aber du merkst, wenn er sich nicht beruhigt und sagt, aber diese Felswand, das ist doch sicher 70, 80, 90 Meter senkrecht. Willst du, dass ich klettere? Das Gary-Horn-Prinzip. Bist du mal da oben gesehen?
Ja.
Das Gary-Horn-Prinzip ist von hinten. Ist es gar nicht so steil. Und mit ein bisschen Fantasie siehst du an diesem Gipfel auch das Gary-Horn, oder? Schaut, viele Christen kommen nicht weiter, weil sie wie hilflos vor dieser Wand stehen und denken, das schaffe ich nie. Weil sie nur den Anspruch sehen, wie sie sollten sein. Und resignieren, weil sie nicht merken, dass die Bibel gar nicht sagt. Und jetzt springt er auf. Sondern wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, dann entdecken wir Zwischenschritte. Wo die riesengroße Hürde viel kleiner machen. Und vor allem, es ist nicht nur viele kleine Schritte, sondern wir entdecken, dass das, was Jesus in unserem Leben bewirkt, das, was Jesus in unserem Leben schafft, uns ja in die Lage versetzt, die Hürden zu nehmen. Weil seine Kraft in uns wirkt. Also immer, wenn du auf einen Anspruch triffst im Wort Gottes, wo du denkst, das kann ich nicht. Bei mir unmöglich. Denk an das Gerihorn-Prinzip. Und wir, die das jetzt miteinander, ja, wir wollen jetzt den Bibeltext entdecken, aber gleichzeitig auch das Gerihorn-Prinzip mal so richtig durchexerzieren. Ich lese noch einmal Vers 31 und 32. Nein, falsche Seite. Hier 31 und 32. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können es so auf den Punkt bringen. Sorg für Neutralisation statt für Eskalation. Eskalation ist, wenn es klopft. Und Neutralisation ist, wenn die ganze Spannung, die in einer Beziehung ist, in einer Situation ist, in etwas, was vorgefallen ist, wenn dort die Spannung wieder entweichen kann. Wenn Bitterkeit auf Zorn trifft, dann klopft es. Fertig, kraftvolles Miteinander. Was hier beschrieben ist, hat Kraft, Situationen zu entschärfen. So, dass es nicht zu Verletzung und Enttäuschung kommt. Bitterkeit, das kommt der Gemeinde vor. Warum? Weil die Gemeinde aus Menschen besteht, nämlich aus dir und aus mir. Und wir tragen das rein. Es sind alle informiert worden, nur du hast nichts gewusst. Oder allen hat man gedankt. Aber mein Beitrag war nicht würdig, dass das irgendjemand festgestellt hat. Und dann gibt es noch die alten Geschichten. Die Vorhänge, die du vor 20 Jahren in Stundenarbeit genäht hast und die immer noch tipptopp waren, plötzlich entsorgt. Okay, das ist überzeichnet. Aber es gibt so viele Anlässe, wo mir in uns innen etwas Bitteres aufkommen kann. Und wenn diese Bitterkeit auf Bitterkeit trifft, dann klopft es. Aber wenn sie auf Freundlichkeit trifft, dann wird das entschärft. Aufbrausen. Trifft auf Barmherzigkeit. Neutralisiert. Verleumdung und Bosheit. Auch das gibt es in der Gemeinde. Tut mir leid, wenn ich die Illusion nehmen muss. Es ist eine Gemeinde aus Menschen, nicht aus Engeln. Aber wenn das auf Vergebung trifft, wenn Verleumdung auf Vergebung trifft, klebt es nicht, sonst ist es neutralisiert. Das wäre es also, was wir brauchen. Ich glaube, das haben wir mal verstanden. Das wäre super. Aber kann ich einfach wählen, ob ich ein Neutralisierer oder ein Eskalierer bin? Schön wäre es, wenn es so einfach wäre, oder? Schön wäre es. Ich glaube, die Welt wäre sehr viel friedlicher und angenehmer, wenn wir einfach einen Hebel umschalten in unserem Leben. Aber hier geht es nicht in erster Linie um Selbstkontrolle, um Beherrschung. Die von uns haben eine bewundernswerte Selbstkontrolle. Aber auch das reicht nicht. Jesus hat gesagt, denn wie der Mensch in seinem Herzen redet, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Es kommt von innen raus, was schon da ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Matthäus 12, 34. Das ist der erste Zwischenschritt, um die hohe Hürde zu überwinden. Gar nicht den Abbau an deine Selbstkontrolle. Nimm dich endlich mal ein bisschen zusammen. Fertig mit Bitterkeit. Nein, nein, nein. Kein neuer Vorsatz. Sonst ist es eine Einladung. Lass dein Herz mit Gutem füllen. Komm zu Jesus. Er füllt es. Das ist der Kern vom Evangelium. Jesus hat erklärt, du musst von Neuem geboren werden. Nicht einfach ein bisschen renoviert, neu angestrichen, neue Vorsätze. sondern ich schaffe neu. Alles fängt an mit dieser Einladung, Jesus, komm in mein Herz. Die Vergebung empfangen. Und Wiedergeburt ist etwas Einmaliges, schon klar. Aber da wollen wir doch nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen immer wieder kommen. Von mir aus jeden Tag, sogar zweimal am Tag, zu Jesus. Im Gebet ablegen, ihm übergeben, um neu zu empfangen, Gutes, was er mein Herz damit ausfüllt. Genau so sagt es nämlich unser Bibeltext. Vergebt, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und hier geht es ja nicht um Technik. So wie Jesus uns vergeben hat mit dieser Technik, sollen wir es auch machen auf die gleiche Art. Hier redet Paulus von einer Erfahrung. Ihr habt erfahren, dass Gott euch vergeben hat. All die Worte, all die Gedanken, all mein Egoismus, all meine Fähigkeit zur Wahrheit stehen, all meine Lieblosigkeit, das hat Jesus mir vergeben. Er hat es mir abgenommen. Er hat am Kreuz dafür gezahlt. Als Kind habe ich gelernt, dass man um Vergebung bitten soll. Und das habe ich eingesehen. Als Schlingel, wenn ich war. Jeder oben um Vergebung bitten. Nur hat mich das mega anstrengend gedacht. Nur einmal den ganzen Tag durchgehen und zu überlegen, wo muss ich denn um Vergebung bitten. Es ist nicht lang gegangen, da habe ich einen einfachen Trick herausgefunden. Den hast du wahrscheinlich auch schon herausgefunden, oder? Jesus vergibt mir alles, was ich gemacht habe. 2 bis 3 Sekunden Aufwand. Jeder oben. Jesus vergibt mir alles. Heute weiss ich, dass rein rechtlich gesehen mir schon vergeben ist. Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt, ist nämlich viel grundlegender als einfach auf dieser Ebene von den einzelnen Taten und Worten, die wir sagen. Jesus hat mir seine eigene Gerechtigkeit geschenkt und meine ganze Schuld auf sich genommen. Wegen dem steht es hier aus dem Bibeltext, oh, er hat uns schon vergeben, uns ist vergeben. Könnte man sagen, ja gut, dann spare ich mir auch noch die 2 Sekunden. Ich möchte uns eher raten, mach 2 Minuten daraus. Lad täglich den Heiligen Geist ein und gang mit ihm durch den Tag. Und lass dir zeigen, wo du das Ziel verfehlt hast. Und da geht es nicht nur darum, wo habe ich gelogen, wo habe ich gestorben, gelogen und gestohlen, betrogen. Sondern Jesus sagt ja, das höchste Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und mein Nächster wie mich selber. Und wenn wir so mit dem Heiligen Geist durch den Tag gehen, ich kann dir eins sagen, da kommen dir ganz viele Situationen in Sinn, wo du merkst, Ziel nicht erreicht. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich bin zurückgeblieben hinter diesem Anspruch. Wie mich selber, nein. Von ganzem Herzen, nein. Es ist mir vor allem um mich gegangen. Und dann, Jesus, danke, dass du mir das vergibst. Ich kann dir eins sagen. Schon nur 2 Minuten jeden Tag. Das macht uns barmherzig. Wenn wir uns die Barmherzigkeit Gottes bewusst machen, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Das macht uns barmherzig. Es hilft mir selber zu vergeben. Das macht mich von innen raus barmherzig. Wer in der Vergebung von Jesus lebt, nicht einfach rechtlich hat, also im Sack, sondern es ihn bewegt. Er Jesus dafür dankt. Sie noch betrübt. Der wird von innen raus verändert. Und so wirst du zu einem Neutralisierer. Genau so. Ich würde schon sagen, dieser Zwischenschritt ist eigentlich überhaupt nicht etwas, was unmöglich wäre. Es ist eine wunderbare Einladung, bewusst in Vergebung zu leben. Dann gehen wir doch weiter. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. In diesem Vers schauen wir wie in einen Spiegel. Nämlich, wenn wir darauf achten, was der Vers in unserem Inneren auslöst, dann kannst du deine tiefe Identität erkennen. Das ist jetzt fast ein Umweg vom eigentlichen Thema, aber es ist mir so wichtig, das zu erwähnen. Wörtlich steht hier, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als geliebte Kinder. Was löst das in dir aus? Löst das Druck aus? Ein Stress? Ich muss mich anstrengen. Ich muss die Liebe vom Vater verdienen. Ich muss beweisen, dass er mich zu Recht liebt. Das ist durchaus möglich. Weil das alles, jetzt denke ich, so reden wir ja gar nicht. Also mir geht es immer so, wenn ich etwas in der Bibel lese, das nicht so meiner Sprache entspricht, dass ich es gar nicht so recht verstehe, dann ist es ein intuitives Verstehen. Und wenn du jetzt hier einen Anspruch hörst, ich muss mir erweisen als geliebtes Kind Gottes, dann möchte ich dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Es ist gut. Es ist gut, ein gewissenhafter Arbeiter Gottes zu sein. Es ist eine wunderbare Berufung, sein Reich mitzubauen. Aber, und jetzt kommt es aber, nicht um die Liebe Gottes zu verdienen. Seine Aufmerksamkeit, seine Anerkennung zu bekommen. Bevor wir irgendetwas machen, sind wir schon Kind Gottes. Jesus hat uns zu dem gemacht. Ich habe das extra noch nachgeschaut. Im griechischen Wörterbuch, weil ich selber gerade so ein bisschen, wie muss ich das alles verstehen? Und folgende Erklärung gelesen. Dieses alles führt die Eigenschaft einer Person Sache ein, auf die es im Zusammenhang ankommt. Da müssen wir jetzt kurz überlegen, was das bedeutet. Die Eigenschaft, auf die es ankommt. Es ist also nicht ein Abbau, es ist nicht ein Druck, es ist nicht Stress, sondern es ist die entscheidende Eigenschaft, dass du sein geliebter Kind Gottes bist, dass du sein Nachahmer kannst sein. Dass du seinem Vorbild überhaupt kannst nachgehen kannst. Das ist das Entscheidende. Es ist schon so. Das ist die Grundlage. Die Hürde, wenn wir die Liebe von Gott müssten zuerst verdienen, seine Anerkennung, seine Aufmerksamkeit, das wäre nicht schaffen. Aber so ist es nicht. Du bist sein geliebter Kind. Und aus dem heraus wächst die, sag jetzt mal, natürliche Fähigkeit, dem Vorbild Gottes nachzueifern. Bei Babys sagt man ja manchmal, aha, ganz der Vater, ganz Mutter. Ich stehe aber nebenan und denke, ich weiß nicht, von was die reden. Ich sehe nichts. Aber, ich bin da schon nicht ganz unfähig. Ich habe auch schon festgestellt, je älter das man wird, so ab 40 vielleicht, plötzlich fängt man wirklich an, den Eltern zu gleichen. Ich weiss, als wir neu zu Frutigen waren, und ihr wisst ja, die Verhältnisse, die Verwandtschaftsbeziehungen gemeint sind einigermaßen kompliziert für Aussenstehende. Bin ich bei jemandem auf Besuch gewesen, habe Wandfotos von früher gesehen, komme zurück zu Silvi und sage, hast du gewusst, das ist dem ihr Sohn? Dann sagt Silvi, nein, das kann nicht sein. Ich habe kürzlich mit jemandem darüber geredet, die sind schon irgendwie verwandt, war jetzt wie. Aber das ist nicht der Vater. Ich habe gesagt, auf 100 ist das der Vater. And I was right. Wenn wir am Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn wir seine Kinder sind, Raum lassen, dann schafft er in uns. Wenn wir ihm Freiraum geben, wenn wir auf seine Impulse einsteigen, dann verändert er uns. Und wir werden zu Nachahmer Gottes. Das ist nicht eine Hürde da oben, sondern es heisst einfach, lass dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Und wegen dem haben wir jetzt Mut, auch noch den letzten Schritt zu nehmen. Der hat dich vielleicht am meisten triggert, als ich das vorgelesen habe. Konkret heisst das, alles, was er tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat sein Leben, hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Bitte. Und das hier ist jetzt kein Druckmittel. Weil Jesus so viel für dich da hat, also so ein bisschen etwas sollst du doch zurückgeben. Und das geht hier jetzt echt immer noch nicht. Hier steht, alles, was ihr tut, soll aus Liebe sein. Da geht es ja nicht um mega Gefühl oder so. Sondern es geht schlicht und einfach darum, ich habe nicht mehr im Blick. Das, was mir etwas bringt, das, was mir dient, das, was sich für mich auszahlt. Sondern ich habe den Gegenüber im Blick. Das, was ihm dient. Und gell, da passiert etwas in uns. Dass sofort eine Angst oder eine gewisse Beklemmung aufsteigt in uns. Und dass wir denken, ja, aber komme ich denn nicht zu kurz? Wenn ich nicht für mich schaue, wer schaut denn für mich? Wenn ich mich so um einen anderen kümmere, dann komme ich doch zu kurz. Kann ich mir das leisten? Und die Antwort ist ja. Ja, du kannst dir das leisten. Und weißt du wieso? Weil hier steht, Jesus hat uns geliebt. Und das meint genau das Gleiche. Er hat sich radikal auf das ausgerichtet, was dient am Lukas. Und hat mir vergeben. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat nicht nur ein Vorbild hinterlassen, das auch noch, selbstverständlich. Dem Vorbild eifern nachher. Aber vor allem hat er eine Realität geschaffen in meinem Leben, dass jemand, und nicht irgendjemand, sondern er, für mich schaut. Und mir die Fülle schenkt, dass ich es mir leisten kann. Und dass du dir es leisten kannst. Nicht auf dich zu schauen, sondern zuerst auf den anderen. Wenn wir das nicht beachten, wird selbst der letzte Zwischenschritt eine unüberwindbare Hürde. Es gibt unter uns Leute, die sind wirklich grosszügig. Die können, bildlich gesprochen, die geben ihr das letzte Hemmli. Die meisten sind nicht so. Die meisten rechnen. Weil Jesus dich und mich liebt. Weil du die Quelle von Fülle Gottes in deinem Leben hast, können wir uns das leisten. Ich weiß nicht, ob wir das glauben. Aber wir können ja mal so vorgehen, wie es der Paulus im Epheserbrief macht. Ich möchte mit diesem Gedanken abschließen. Und es ist wahrscheinlich der wichtigste Gedanke. Kapitel 3 lesen wir, wie der Paulus für die Liebe betet. Dass der Epheser aus dieser Liebe heraus erleben. Aber jetzt kommt der Clou. Und wenn du es nicht glaubst, prüf es nachher. Mach den Faktencheck. Der Paulus betet nicht darum, dass der Epheser die Liebe empfangen. Der Flaschenhals in ihrem Leben, ihrem Unterwegssein als Gemeinde ist nicht, dass sie nicht genug Liebe empfangen hätten. Der Flaschenhals ist, dass ihnen nicht bewusst ist, wie viel Liebe sie bekommen haben. Nicht Fülle fehlt, sondern zu wissen, ich habe die Fülle. Es ist wie einer, der nur noch Velo fährt, weil das Benzin 2,20 kostet. Und nicht merkt, dass er auf einer Ölquelle hockt. Er hockt auf einer Ölquelle. Er muss nur den Hahn auftun und er kann die ganze Stadt versorgen mit dem Öl. Das hat Jesus in unserem Leben gemacht. Der Flaschenhals ist nicht, dass wir zu wenig hätten. Der Flaschenhals ist, dass wir noch viel zu wenig verstanden haben, was Jesus uns in unserem Leben gegeben hat. Und wegen dem hilft hier nur Gebet. Gebet um Erkenntnis. Epheser 3, 19. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass dir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Ich möchte dich bitten, diesen Auftrag ernst zu nehmen. Nicht mehr im Blick zu haben, was bringt es mir, sondern darum zu beten. Das ist eine geistliche Frage. Darum zu beten, Jesus, lass mir kennen, was ich in dir schon habe. Und ich kann dir eins sagen, das macht im Fall grosszügig, weil du weißt, ich habe genug. Und wenn es mir mal ausgeht, da ist eine Quelle, da fließt immer wieder nach. Lasst uns darum beten, dass wir seine Liebe verstehen, mit der er uns geliebt hat. Ja, ich möchte abschließen. Vielleicht haben wir gespürt, das ist echt ein ernstes Thema. Das kraftvolle Miteinander, das wird spektakulär scheitern. Weil die Gemeinde aus Menschen besteht, aus dir und aus mir. Enttäuschungen, Verletzungen sind vorprogrammiert. Und es tut mir so leid, dass ich auch einer von denen bin, der enttäuscht, der verletzt. Aber wenn mir das passiert, dann hoffe ich, dass ich auf dich treffe und du bist Neutralisierer. Und es tätscht nicht, sondern es wird neutralisiert. Und schön ist, dass wir jetzt den Abend mal feiern miteinander. Bevor dass wir irgendetwas beten an Jesus, hilf mir das umzusetzen, nehmen wir uns einen Moment, wo wir uns von Jesus dienen. So wie es in diesem Bibeltext beschrieben ist. Nicht hü hopp, spring über die Hürde, sondern zu Jesus kommen. Vergebung empfangen. Geliebtes Kind Gottes zu sein. Darf ich das Team bitten, vorzukommen? Ich hoffe, es funktioniert. Wir sind seit Monaten nicht mehr in dieser Form. Wir dürfen Abendmahl feiern. Kommen wir doch führen. Und ich bitte dich, dass du dich jetzt einfach auf Jesus ausrichtest. Dir bewusst machst, Jesus ist hier. Er ist für dich gestorben. Und wenn das Brot bei dir vorbeikommt, dass dich daran erinnerst, Jesus. Für mich am Kreuz gestorben. Halleluja. Wenn du den Kelch trinkst, Jesus, sein Blut vergossen für mich. Halleluja, du dienst mir. Jesus, ich danke dir. Danke dir, dass wir heute am Morgen dürfen realisieren, neu hören, uns neu dürfen zusprechen. Du hast dich aufgemacht, um uns zu lieben. Und da ist wirklich eine riesige Hürde im Weg gestanden. Aber du hast sie überwunden, weil du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, Jesus, für das Brot. Danke für die Liebe, die gebrochen ist für uns. Und Jesus, ich danke dir für das Blut, für den neuen Bund, den du geschlossen hast für uns. Danke dir, dass Vergebung in Fülle da ist, heute am Morgen. Amen. Ich lade dich ein, das Brot zu nehmen, im Gebet zu sein und einfach dir zu dienen von Jesus.